Alex, wo erreiche ich dich?
Wenig überraschend, in Göppingen. So wie immer.
In der Kemenate.
In meinem, ja, in unserem, wie soll ich sagen, Büro, Arbeitsgäste, Wäsche, Schrankzimmer. Ja, da sitze ich gerade und überlege gerade, warum es eigentlich noch so lang dauert, bis ich Urlaub habe.
Das ist eine berechtigte Frage. So, Marcel, wo erreiche ich dich?
Ich bin auf Porto Dachbodena. Das ist ein Dachbodener, ein Hafen. Nein, ich bin auf dem Dachboden und nehme hier auf in Ulm. Ja, so ist es. Es ist ganz urig, ja, die Sonne geht unter. Hier Blick auf lila Himmel. Also ganz, ganz romantisch.
Wunderschön, wunderschön.
Lena, wo erreichen wir dich denn gerade? Hä?
Das ist ja nett, dass ihr fragt, weil ich bin ungefähr gute 3000 Kilometer entfernt von euch.
Boah.
Ja, und bei mir ist es überhaupt nicht dunkel. Es wird hier auch nicht dunkel. Ich bin sehr weit im Norden. Und anders als bei euch ist es hier auch
Kiel.
nicht heiß. Fast. Wir hatten heute 12 Grad. Ich habe eine
Ah.
Strickjacke an, ja. Also es ist sehr schön. Ich bin in Nordnorwegen und gucke hier gerade auf so ein Fjord und dahinter sind die Lofoten. Das ist sehr krass und sehr schön.
Die
Ja,
Lofoten.
gut, aber Göppingen ist auch schön. Also, ich will da gar nichts, wie ich das
Heute
höre.
Morgen. Heute Morgen ist hier ein Rentier vorbeigelaufen.
Na klar.
Direkt, ohne
Einfach
Scheiß.
so.
Das ist direkt hier, also ich sitze hier jetzt gerade am Fenster und es ist direkt hier am Fenster einfach vorbeigelaufen. Das wohnt hier und kommt hier so am
Okay.
Haus vorbei.
Also bei uns laufen regelmäßig
Ja,
Waschbären
stark.
am Haus vorbei. Und die sind auch knuffig, ja.
Ja.
Ja, bei mir lag eine fremde Katze im Garten. Das war auch interessant. Ja.
War doch nett. Aber ich muss, kann dir sagen, Rentier schmeckt hervorragend. Ja.
Ich werde es nicht anknabbern, wenn es vorbeiläuft. Es hat ein ziemlich großes Geweih. Also.
Ja, okay.
Ja, sehr schön. Also, eigentlich sollten wir ja alle im Urlaub sein, weil wir zeichnen auf am 2. August. Aber nur ich bin im Urlaub.
Ja.
Und das ist damit quasi die Überleitung zu unserem Thema. Aber erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge von Stadt, Land, Bund.
Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast.
Unser
Boah, wie krass, alles anders, alles anders. Habt ihr das gemerkt? Habt ihr das gemerkt? Statt dass der Jingle, das Intro, das alle lieben, am
Ganz.
Anfang kommt, wird hier erstmal sich privat ausgetauscht, wo man sich eigentlich befindet. Die Menschen brauchen Halt, die Menschen haben Sehnsucht und niemand will Veränderung und dann kommst du hier mit so einer disruptiven Scheiße.
Ja, ich bin im Urlaub, ich habe Zeit. Wir haben uns insgesamt neu aufgestellt. Wir versuchen regelmäßiger diesen Podcast zu machen mit einem Konzept und einer Idee. Ja, mal gucken.
Ja, das werden wir mal
Das
sehen.
werden wir
Das werde ich zu verhindern wissen.
Mit dem Konzept und der Idee haben wir jetzt erstmal ungefähr ein Dreivierteljahr gebraucht. Ja, so lange war gefühlt die
Ja.
Pause. Ja, aber jetzt sind wir wieder da.
Ab jetzt
Toll.
wird alles anders. Und wir
Ja.
freuen uns schon auf Feedback von euch, von unseren treuen Hörerinnen und Hörern, Mama, Papa, alle anderen.
Johannes Heberle, liebe
Genau.
Grüße.
Wie ihr es findet und ob ihr es
Ja.
weiter so machen sollt oder doch lieber wie vorher, einfach ungeplant und mit viel Pause dazwischen.
Nee, also Konzept und Idee und wenig Pause finde ich gut. Ich hätte nur gern ehrliches Feedback dazu, ob das Intro nicht doch am Anfang
So.
hingehört.
Genau.
Also das Thema unserer heutigen Folge, das ich mir überlegt habe, weil ja ihr zwei nicht im Urlaub seid und ich schon, wo ist eigentlich das Sommerloch hin? Und ich habe recherchiert, weil ich bin ja im Urlaub und habe ein bisschen Zeit. Und also meine These ist, dass das klassische politische Sommerloch komplett verschwunden ist. Früher gab es es noch, auch bekannt als saure Gurkenzeit. Und das ist die Zeit, in der sozusagen einfach keine Schlagzeilen da waren. weil Politik und alle anderen sonst irgendwie eher in der Pause waren, aber und so Nebensächlichkeiten extrem aufgebauscht wurden. Ich erinnere mich noch an irgendwie Kaimane im Baggersee. Mhm.
Der
Wildtiere, die irgendwie entlaufen sind, die einfach.
Ja, aber der Wels war aber letztes Jahr.
Und ich glaube, wir haben dieses Jahr wieder Wälse. Ja. Also ich finde es nicht sehr kreativ. Echt? Ich habe irgendwas über Wälse wieder gelesen. Auch wieder, okay. Ja, mal gucken. Der letzte Jahr, den hat doch der Polizist erschossen.
Und es gab doch irgendwann.
So? Ja, die haben dann geschossen.
Ja, der wurde
erschossen. Gefahr im Verzug.
Ja, Gefahr im Verzug. Ja, genau.
Ja. Sie haben einen Fisch erschossen.
Fand ich. Er wollte es nur nochmal ins Gedächtnis rufen.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, vor ein paar Jahren war irgendwie, wurde quasi ein Löwe in der Nähe von Berlin gesichtet oder so. Und es hat sich dann nach einigen Wochen rausgestellt, dass es nur eine Wildsau war.
Ja.
Ja. So, ja.
Und es gab auch mal hier den Problembär.
Bruno.
Ja.
Den Problembär, stimmt, der wurde auch erschossen.
Ja.
Ja. Ja. Viele dieser Sommerloch-Themen mit dem Tod von Tieren.
Ja. Eigentlich gar nicht witzig. Aber Bruno, der Problembär, nur für die Jüngeren. Das war ja wirklich eine Riesennummer. Ich glaube, war das nicht vielleicht sogar das erste Sommerlochtier, als Edmund Stoiber ja noch Ministerpräsident von Bayern war und dieses Wort überhaupt erst erfunden hat?
Ja,
ja. Der Problem, es gibt den sich normal verhaltenden Bären und dann noch den Schadbären, der ein, zwei Schafe im Jahr reißt und dann gibt es noch den Problembären. Ja, das hat er so erfunden, quasi. Gab es ja vorher gar nicht, das Wort.
Ja, und jetzt weiß jeder,
jetzt
was gemeint.
Jetzt weiß jeder sofort, worum es geht. Danke, Ede Stoiber.
Absolut.
Edmund Stoibers gestammelte Werke. Ja. Ein Klassiker.
Ja.
Von dem werden wir, ohne zu viel zu verraten, heute vielleicht auch noch kurz was haben von Edmund Stoiber.
Ich bin gespannt. Kommt er im Podcast? Fände ich überraschend. Ich sag's, wie es ist.
Ja, also. Ja, Surprise, hier in Nordnorwegen, neben mir, ich habe hier Zufälle, nein, okay. Also, zurück zum Sommerloch.
Ich möchte mal was anderes
sehen. Das war kein Rentier, das war der Stoiber.
Ja, wir hatten ja auch schon Ricarda hier, genau. Ein ganz kleiner Schritt bis zu Ede Stoiber.
Ja, das stimmt.
Yes.
Ja.
Ganz kleiner, ja. Ja, okay, das Sommerloch. Dieses Jahr, finde ich, hat es noch überhaupt nicht stattgefunden. Und es hat nicht zuletzt was damit zu tun, dass Jens Spahn Vater geworden ist, wozu man ihm Glückwünsche übermitteln kann. Alles Gute. Genau. Die Art und Weise kam insbesondere in seiner eigenen Partei nicht so gut an. Eine Leihmutterschaft in den USA. Und naja, das hat dann alles so seinen Lauf genommen und damit war irgendwie die Sommerpause im Berliner Politikbetrieb komplett verschwunden, weil Jens Spahn musste zurücktreten. Es folgte eine Kabinettsumbildung und die hatte auch noch den ein oder anderen Hänger. Und ist jetzt, glaube ich, erst letzte Woche oder so, hat sich das erst komplett fertig eingerüttelt. Also hat jetzt einfach eine ganze Zeit lang in Anspruch genommen. Alle CDU-Abgeordneten mussten auch zurück nach Berlin aus dem Urlaub zur Fraktionssitzung und den neuen Fraktionsvorsitzenden wählen. Naja, und deswegen würde mich interessieren, Marcel, wie hat dieses eigentlich Durcheinanderrütteln der Unionsführungsebene auf Bundesebene mitten im Sommer, was hat es eigentlich mit dem Berliner Politikbetrieb gemacht und auch mit der geplanten Ruhephase, die man ja eigentlich hat? Also normalerweise ist doch nach der Stallwächterparty ist quasi einfach Berlin zu. Alle sind weg und machen Urlaub oder tun wenigstens so, als würden sie Urlaub machen und das Land ist quasi auf Autopilot. Aber dieses Jahr irgendwie nicht.
Ja, dieses Jahr nicht, aber zunächst mal muss man ja nochmal sagen, dass das mit Jens Spahn ja eine klassische Win-Win-Situation ist. Also er ist Vater geworden und wir sind ihn los. Also das ist natürlich eigentlich am Ende eine ganz, ganz tolle Win-Win-Situation.
Sehr schön.
Naja, wir sind ihn ja nicht ganz los, weil er bleibt ja wahrscheinlich Bundestagsabgeordneter und das würde mich jetzt wundern, wenn er jetzt da, sag ich mal, sein Streben nach mehr für immer aufgeben würde. Ja, aber vor allem ist es so, dass natürlich das ganze normale Szenario, dass alles so ein bisschen runterfährt, dass die Hauptstadtjournalisten auch eigentlich Urlaub haben und die Redaktionen nicht mehr so gut besetzt sind, dass das jetzt erstmal nicht der Fall war, weil natürlich die Tatsache, dass jetzt das Kabinett in der Folge umgebildet wurde, dass auch sehr viel einfach dann da diskutiert wurde in der Union, wie geht das jetzt weiter mit Jens Spahn und wer soll ihm folgen. All das hat natürlich einfach Kapazitäten gebraucht und deswegen ist es jetzt am Ende so, dass wir ja da mehrere Wochen hatten, wo es jetzt hin und her ging, weil es jetzt ja auch nicht so war, dass es innerhalb von einem Tag eine Lösung gab mit allen Antworten auf alle Posten, sondern im Gegenteil, es war ja einmal also so unerwartet Salamitaktik, ja. Also man arbeitet sich da Stück für ja und unbeabsichtigt auch, man arbeitet sich Stück für Stück vor. Und auf einmal wurden auch Personen auf der Staatssekretärsebene noch ausgetauscht. Und ja, also das ist war ganz interessant zuzuschauen, weil das ist natürlich das, was man der Opposition macht. Weil wir waren jetzt nicht davon abhängig. Also ich hatte jetzt keine Sonderfraktionssitzung in Berlin.
Ihr musstet als Opposition wirklich in dem Zusammenhang auch nicht arg viel machen. Also ich meine, die Regierung hat eure Arbeit schon ganz gut selber übernommen.
Ja. Nee, da konnte man einfach mal zuschauen und denken, yo, das läuft ja.
Gott sei Dank ist die Ampel
genau.
Weg.
Ja.
Genau, jetzt ist alles ganz anders.
Ja.
Viel besser.
Ja.
Ja. Eine Sache finde ich tatsächlich ein bisschen positiv an diesen ganzen Personalrochaden. Und zwar habe ich den Eindruck, die CDU Baden-Württemberg ist jetzt verdammt stark vertreten überall. Also waren zum Teil ja vorher schon gut dabei. Aber der neue Verkehrsminister Steffen Bilger ist aus Baden-Württemberg. Die neue Kanzleramtsministerin ist aus Baden-Württemberg. Und nicht zuletzt der Fraktionsvorsitzende Thorsten Frei. Also CDU Baden-Württemberg gut vertreten. Ich hoffe, dass
dafür haben wir Andreas Jung zurückbekommen.
Was im Land.
böse Zungen sagen ja, wenn man in der CDU Baden-Württemberg wirklich was werden will, dann muss man in den Bund. Aber das ist böse Zungen. Ja,
also. Ja, aber stimmt schon, diese überproportionale Verteilung. Das wird ja innerhalb der CDU wahrscheinlich jetzt auch nicht jedem gefallen, wenn er nicht gerade selber aus Baden-Württemberg kommt. Aber nee. bin mal gespannt, ob da dann jetzt wirklich Ruhe einkehrt. An sich ist ja der Zeitpunkt für sowas kurz vor oder zu Beginn der Sommerpause ja gar nicht schlecht. Weil es wird ja jetzt trotzdem ruhiger, trotzdem werden ja alle irgendwie Urlaub machen mal oder sind unterwegs auf Reisen, Sommertour, was auch immer. Und dann wird es ja schon irgendwie auch ein bisschen ruhiger werden. Also besser wie jetzt in den Haushaltsberatungen.
Ja, also das wird dann schon ruhiger. In Berlin ist es eigentlich so, dass es dann ruhiger wird, wenn die Sitzungswochen dann rum sind. Ja, manche machen doch noch eine Sommertour. Das hängt aber auch immer ein bisschen davon ab, woher die Abgeordneten kommen und wann da die Sommerferien sind. Weil man dann Kinder und Familien hat, dann orientiert man sich ja auch ein Stück weit daran. Und genau.
Aber
das ist ja für Leute aus Baden-Württemberg immer so ein bisschen, also ist es was Gutes, Marcel, oder was Schlechtes? Das würde mich interessieren, weil du hast quasi ja in Berlin viel früher Ferien, also sitzungsfreie Zeit. Und in Baden-Württemberg läuft dann aber ja noch eine ganze Weile der normale Betrieb, bis hier die Sommerferien beginnen. Also ist es eher cool oder blöd? Weil hinten fehlen dir ja wiederum dann sozusagen von den Baden-Württemberger Sommerferien auch welche, weil du schon früher nach Berlin wieder musst.
Ja, also es ist halt, wie es ist. Ja, aber man kann ja grundsätzlich...
Danke, Marcel.
Also grundsätzlich...
ja, danke. Vielen Dank.
Gut.
Also, nächste Frage.
Wir sind sehr
gut. Es ist gut, dass ich einen Podcast habe.
Meinungsstark
Podcast
wie immer. Ja.
Da habe ich einfach viel zu sagen. Nein, ich will es einfach deswegen, weil man ja immer ein bisschen hadern kann, überhaupt, wie das mit den Sommerferien in Baden-Württemberg ist. Ja, weil man ja schon früher als Kind manchmal dachte, ja gut, bis die Ferien in Baden-Württemberg beginnen, ist der Sommer schon rum. Ja, aber. Jetzt für Abgeordnete ist es so, dass man dann halt erstmal nochmal Wahlkreistermine hat, Wahlkreiswochen hat, Sommertour macht, solche Sachen. Und das Problem stellt sich aber eher hinten raus, ja, weil wenn man dann quasi jetzt selber noch im Urlaub ist, so Ende August zum Beispiel vielleicht, es empfiehlt sich eigentlich nicht zwingend als Abgeordneter aus Baden-Württemberg so Richtung Ende August Urlaub zu machen. Weil da fährt in Berlin schon alles wieder hoch. Mhm. Also man muss sich immer vorstellen, die Redaktionen sind spärlich besetzt, die Ministerien sind spärlich besetzt, die Fraktion ist spärlich besetzt. Aber es geht ja dann Anfang September auch sehr schnell wieder los. Am 4. September, glaube ich, haben wir Fraktionsklausur. Und in dem Vorfeld, die ganzen Vorbereitungen laufen dann, das zieht dann alles wieder an. Und das geht einfach nur, es geht dann im Endeffekt auf Kosten von Leuten aus Bayern oder Baden-Württemberg, die da eigentlich noch Ferien haben, aber dann schon wieder stärker in den Arbeitsalltag reingezogen werden. Es gibt wieder mehr Presseanfragen, man muss mehr Dinge abnehmen, all solche Sachen. Und deswegen empfiehlt es sich tatsächlich, würde ich sagen, eher so dann Anfang August, Mitte August in Urlaub zu gehen, damit man dann Ende August auch wieder greifbarer ist.
Das ist tatsächlich bei mir dann insofern ein bisschen entspannter, weil bei uns die Sommerpause tatsächlich mit den Ferien jeweils natürlich übereinstimmt. Ja, wenn man einfach sitzungsfrei in den Ferien, das heißt, ich kann dann in den Ferien wiederum relativ frei entscheiden, wann und wie und wo ich Urlaub mache, hat schon auch Vorteile.
Ja, aber anderen Abgeordneten ist natürlich so, da laufen die Ferien schon. Und da ist noch Sitzungswoche, ja. Bei uns ist, glaube ich, jetzt hinten raus auch so, dass dann die erste Sitzungswoche ist, wenn in Baden-Württemberg noch Ferien sind. Aber es geht da, also es ist ja auch nicht so, als hätten alle, die Ferien haben, immer Urlaub. Also so ist ja nur nicht.
Sechs Wochen Urlaub, ja.
Nein, das ist bei uns auch nicht so. Ich bin ja Beamter, ja. Und bei mir steht ja fest, wie viele Urlaubstage ich nehmen darf. Ja. Das ist aber bei den Abgeordneten ja anders. Ja. Ihr könnt ja theoretisch. Macht natürlich keiner, aber theoretisch könnt ihr ja auch sagen, ja gut, ich bin jetzt 6 Wochen weg.
Ja, theoretisch könnte man das sagen. Du musst ja
ins Urlaub einreichen oder so. Macht niemand, den ich kenne, die Abgeordneten, die ich kenne, machen alle.
Musst du Urlaub einreichen,
Alex? Bei mir selbst. Ja, bei wem? Ich bin eine, erstmal zum Thema Landrat. Ja, Göppingen ist große Kreisstadt. Das Landratsamt ist überhaupt nicht weisungsbefugt uns gegenüber. Wenn überhaupt, dann das Regierungspräsidium.
Beim Regierungspräsidium.
Wir haben unser Urlaubsantragssystem und ich trage meinen Urlaub ein und ich habe genauso viele Tage wie die anderen Beamten. Und wenn die weg sind, kann ich keinen Urlaub mehr nehmen. Andererseits so rein, praktisch betrachtet, wenn ich jetzt meinem Sekretariat sage, macht mir in der Woche keinen einzigen Termin, dann werden sie zwar jammern, aber am Ende des Tages könnte ich theoretisch natürlich auch sagen, mache ich halt nichts, aber funktioniert nicht.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch die ein oder andere Überstunde sich bei dir angehäuft hat.
Und da haben wir eine Ausnahme, da werden wir nicht behandelt wie andere Beamte, denn wir haben keine Zeiterfassung. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Ich bin der Einzige.
Ja, das ist mir ja klar, aber es geht ja darum, dass du sollst jetzt nicht so tun, als wärst du ein ganz normaler Beamter. Du bist fucking Oberbürgermeister.
Sag ich,
von einer großen Kreisstadt.
Das sind wir eben nicht wie andere, wir haben keine Zeiterfassung. Gott sei Dank, das könnte sich die Stadt auch gar nicht leisten. Also wenn die jetzt die Stunden noch bezahlen müssten, Gottes Willen.
Wir machen das. Wir machen das in Ulm bei all unseren Führungskräften so. Das nennen wir Vertrauensarbeitszeit. Und das ist aus städtischer Perspektive ist das super, weil es bedeutet einfach nur, dass niemand seine Überstunden erstattet bekommt, weil es gibt eigentlich keine Führungskraft, die nicht massenhaft Überstunden ansammelt, aber es ist halt Vertrauensarbeitszeit.
Wir überlegen tatsächlich, wie wir keine damit umgehen. Aktuell sind wir mit dem Personalrat auch im Austausch und mit der Personalrat. Aber es ist nicht so einfach, weil tatsächlich entgegen aller Klischees, die es gibt über den öffentlichen Dienst, kann ich mal festhalten, dass also zumindest die Führungskräfte bei uns eigentlich nahezu alle so weit in den Überstunden drin sind, dass es schon tarifrechtlich bei den Tarifbeschäftigten und auch beamtenrechtlich also mehr als grenzwertig ist. Und wir sind da nicht allein. In jeder Kommune ist es so. Und es liegt nicht daran, dass die langsam sind, sondern dass die einfach sehr, sehr viele Aufgaben haben, die man in einem normalen Arbeitstag eigentlich nicht abgeleistet bekommt und alle natürlich das Bestmögliche erreichen wollen. Das ist schon ein Problem. Also nicht, dass sie das Bestmögliche erreichen wollen, aber dass sie das in der normalen, das kann ein Mensch in der normalen Arbeitszeit einfach nicht schaffen.
Ja.
Und zurück, also so ein bisschen zum Sommerloch oder dem Fehlen des Sommerlochs. Was denkt ihr, warum fehlt das eigentlich? Oder habt ihr auch das Gefühl, dass es verschwunden ist? Also früher, erinnert ihr euch noch als Kind, wie die Sommerferien waren? Es war so eine endlose Zeit. Also klar kann man jetzt Kind und so nicht vergleichen, aber ich fand auch als Studentin, meine Güte, das war endlos irgendwie. Es hörte einfach nicht auf, diese Ferien. Und das so, dass man am Ende dachte, Gott, kann ich endlich wieder in die Schule oder in die Uni oder so.
Also es sind aber ganz besondere Kinder, die das denken.
Und es war einfach Entschuldigung.
Das mag jetzt vielleicht an dir gelegen haben.
Also ich mochte meine Schule schon. ich habe irgendwann meine Klassenkameraden schon vermisst. So. Also weißt du, wenn du die einfach echt so ewig nicht siehst und du willst ja auch erzählen, was du Cooles erlebt hast.
Seid ihr nie einfach vor die Tür gegangen und habt
miteinander... Das waren auch meine Freunde.
Habt ihr dich nur in der Schule getroffen?
Schon. Naja, manche nicht, aber so klar, man hat schon
Schule auch telefoniert, auch
aber es war irgendwie
Raum.
In den Sommerferien so, ja. Ich hab die schon irgendwann vermisst, die Schule. Also nicht in jedem Jahr, also in der Oberstufe weniger, aber in der Unterstufe fand ich schon.
Man hat ja sogar die Lehrer vermisst, manchmal.
Also ich glaube halt auch, dass einfach, wenn man älter wird, das geht einfach alles ratzfatz, ja. Gestern war noch irgendwie Neujahr, jetzt ist schon wieder August und dann kann man bald schon wieder schauen, wie man Weihnachten feiert. Also es geht einfach ratzfatz und trotzdem ist es so, dass man natürlich auch medial eine Dauerbeschallung hat. Und alle Ereignisse auf aller Welt sind sofort bei Social Media, sofort in Online-Nachrichten verfügbar. Und das sorgt einfach dafür, dass man, glaube ich, auch politisch Dauerdebatten irgendwie hat. Und das Einzige, was da nicht passiert, sind so richtig Gesetzesberatungen und so. Aber wenn Dinge passieren, dann muss natürlich Politik auch handlungsfähig sein und Dinge voranbringen, aufklären, wie zum Beispiel den Anschlag. Also da gibt's ja, wenn was passiert, muss es halt funktionieren irgendwie.
Also das war, glaube ich, schon immer so. Also ich würde gar nicht sagen, dass keine Sommerpause mehr gibt, aber also zum einen ist ja auch die Berichterstattung und wie wir Politik wahrnehmen, viel globaler geworden über die Jahre und Jahrzehnte. Also Donald Trump kennt halt keine Sommerpause. Das merken wir natürlich auch. Also es treibt natürlich die Debatten dann hier im Land auch irgendwie wieder voran. Und, also das sage ich jetzt auch als ehemaliger Medienschaffender, ich habe ja die Sommerpause auch als Journalist quasi erlebt, die wirklich saure Gurkenzeit, was manchmal schon auch schwierig war, irgendwelche Themen zu finden, aber wir haben halt auch keine erfunden. So, also wenn es kein Thema gab, dann gab es halt kein Thema. Dann haben wir halt so irgendwie Boulevardmäßig, nicht Boulevard, das falsche Wort, sondern einfach irgendwie so, was weiß ich, wo gibt's das beste Eis in Stuttgart?
Über Wälse berichtet.
So weit halt. Dann gab es halt das, aber es gibt halt leider inzwischen Portale, die ich jetzt nicht als journalistisch bezeichnen würde, die aber schlicht und einfach dann auch Meldungen und auch Skandale irgendwie sich so zusammensuchen und aus Nicht-Geschichten eigentlich irgendwas aufbauschen, das dann wieder zu einer politischen Debatte führt. Es sind ganz wenige, aber die schaffen es inzwischen wirklich einen Einfluss auf die Debatte zu nehmen und ich glaube auch deshalb, also es wird einem ja auch keine Ruhe gelassen vor Skandalisierung und Empörung, was nicht heißt, dass manche Skandale und Empörungen nicht auch gerechtfertigt sind, aber es wird einem diese Pause ja auch dem Konsument, sage ich mal, gar nicht mehr gelassen. Ja, immer wenn es zu ruhig wird, dann wird schon irgendein rechtsextremes Hetzportal irgendeine Geschichte finden von irgendeinem Post auf Facebook von vor 15 Jahren, wo irgendein Politiker mal irgendwas gepostet hat, und dann macht man da eine Riesengeschichte draus. Also diese Mechanismen haben sich ja auch verändert durch diese Veränderung des Medienverhaltens.
Ja, stimmt, ja.
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 Und also Sommerpause und Politik.
Ihr merkt, Lena muss sich sklavisch an ihrem Skript entlanghangeln.
Ich versuche mich immer wieder zurück zu diesem Skript zu bewegen, weil ihr in alle Richtungen wegdiskutiert. Das ist also wirklich mühsam.
Ja, weißt du, Lena, du hast alles so vorbereitet, aber du hast uns keinen Text geschickt. Ja,
ja, ich merke schon. Das war die Leerstelle. Ja. So, Marcel, als Politiker in der Sommerpause.
Marcel, du als Politiker.
Muss man so, seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, seit ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das davor so ein Ding war, meinem Eindruck nach eher nicht, macht man so Sommertouren. Das hat man irgendwann angefangen als Idee, aber das hat man doch vor 20, 30 Jahren nicht gemacht. Aber jetzt macht man das immer. Und du machst es auch, du radelst immer durch den Alb-Donau-Kreis. Was ich bewundernswert finde, also sowohl Alb-Donau-Kreis als auch Radeln, beides krass. Ja, und genau, das, was unterscheidet so eine Sommertour zum Beispiel von irgendwie normalen Wahlkreisterminen, die man auch macht? Also außer, dass du verschwitzt ankommst.
Ja, also ich mache da immer so eine Radtour tatsächlich. Und mein Wahlkreis ist ja unter anderem der Alb-Donner-Kreis neben der Stadt Ulm. Und dann mache ich immer so, ja, jetzt diesmal 4 Tage so eine Radtour durch den Alb-Donner-Kreis. Und die Tour heißt Tour der Alb-Donau. Tour der Alb-Donau. Das ist natürlich witzig, weil die Tour de France hat sich das ja quasi auch als Namen rausgesucht.
Genau. Sie haben sich danach
genau. und ja, da fahren wir dann einfach durch den Wahlkreis. Wir haben, muss ich ehrlicherweise sagen, E-Bikes, weil es ist ja doch auch bergig und hügelig und man ist schneller unterwegs und niemand kann einen total verschwitzten und nicht aufnahmefähigen Abgeordneten gebrauchen bei solchen Terminen. Und deswegen schaue ich, dass ich ja da nicht ganz so verschwitzt ankomme, war jetzt bei 37 Grad die letzten Tage nicht so einfach. Ja, aber ging noch gut. Ja, und was unterscheidet sich? Also zum einen ist es halt so, dass durch die Radtour merkt man schon noch, man kriegt noch mal ein anderes Gefühl für das Land, für die Landschaft auch, wie es da aussieht, wie auch die Infrastruktur an solchen Stellen ist, ob man Handyempfang hat, ob es gute Radwege gibt, wie es mit dem ÖPNV aussieht, weil manchmal fährt man auch eine längere Strecke immer mit dem Zug, weil der Wahlkreis ist sehr groß und nach Langenau zum Beispiel sind wir mit dem Zug gefahren. Und trotzdem haben wir jetzt aber im Endeffekt 300 bis 400 Kilometer auch abgerissen mit dem Rad. Respekt. Und das ist ja ist schön, ist auch gut für die Gruppendynamik. Da sind ja dann auch Grüne von vor Ort dabei. Manchmal fahren auch mal Bürgermeister noch mit oder so. Also da lernt man sich einfach nochmal auch in Gesprächen anders kennen. Und deswegen ist es an der Stelle ganz gut. Und man hat halt einfach ein durchgetaktetes einen durchgetakteten Terminplan von morgens bis abends Termine. Vor Ort, wir fahren immer in Ulm los und dann in verschiedenen Raumschaften im Alb-Donau-Kreis jeden Tag eine quasi und machen dann über den Tag so 4-5 Termine und das ist sehr cool. Also mein Highlight war jetzt, oder ich hatte mehrere Highlights, aber ein Highlight war eine Straußenfarm. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass es sowas gibt, aber gibt es und ist imposant. Also die Straußen sind imposant, die Eier sind imposant, ja, also die kann man einfach essen. 8 Personen können von einem Straußenei essen, ja. Wenn man da ein Spiegelei macht, dann braucht man eine sehr, sehr große Pfanne, wurde mir berichtet. Ja.
Und wahrscheinlich auch kann man das auch nicht so einfach an der Tischkante aufschlagen. Nee,
das ist genau, weil da die Tiere, die wiegen, glaube ich, 120, 150 Kilo und die brüten ja diese Eier. Sprich, die stehen da drauf, liegen da drauf. Das heißt, die sind auch sehr dick. Ja. Also ich zeige es jetzt hier gerade, aber die sind bestimmt so, 2 Millimeter oder so, auf jeden Fall dick. Also die sind sehr robust, anders als die Hühnereier, die man zu Hause hat. Sind auch für Allergiker geeignet. Genau, und auch das Fleisch ist sehr gut geeignet für zum Beispiel Hunde, die Allergiker sind. Deswegen ist das auch in dem Feld sehr interessant. Mhm. Und aber auch sonst wird das halt zu Fleisch verarbeitet. Sag mal, wie es ist. Das ist so was Spezielles gewesen. Und dann gab es einen ganz anderen Termin, weil ich weiß ja immer nicht so richtig, was mich erwartet. Und bei einem anderen Termin, das war ganz, ganz, ganz ein schöner Termin, und zwar in Altheim-Alb war ich. Und da hat mich der BUND empfangen und der Bürgermeister und Leute aus dem Gemeinderat. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, weil ich sag's, wie es ist. Ich war da und es war alles aufbereitet wie bei einem Staatsbesuch. Ich habe vom Bürgermeister einen Blumenstrauß überreicht bekommen. Ich habe mich ins Goldene Buch der Gemeinde Altheim eingetragen. Oh. Ja, es gab Apfelsaft, selbstgemachten Apfelsaft vom BUND-Ortsverband. Es gab Bürgergespräche, viele Bürger waren da und haben Fragen gestellt. Also das war wirklich ein ganz, ganz seliger Termin.
Das klingt wirklich schön.
War wunderbar. Gab auch andere Termine, die anders waren. Aber die meisten sind immer sehr, sehr schön. Und es ist natürlich auch so, dass es viele To-Dos gibt, die man dann mitnimmt von irgendwelchen Sorgen, Problemen. Also ich habe mehrere Anlässe, dem Landesumweltministerium zu schreiben.
Die freuen sich.
Ja.
Die freuen das sich. Freut genau. sich sicher auch.
Die freuen sich auch immer, wenn die Sommerpause rum ist, damit die Abgeordneten aufhören.
Das habe ich mich auch gefragt. Das ist, habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt, ja, weil das jetzt so ist. Morgen ist nochmal ja, quasi auch mein Team da, hier aus dem Wahlkreisbüro. Und da werden wir nochmal die To-Dos, aber es gibt jetzt nicht bei jedem Termin irgendwie ein To-Do oder ein Anliegen, das man weiterverfolgen muss. Und ja, das werden wir uns morgen nochmal anschauen. Und dann werden wir gucken, ob wir das jetzt noch gleich raushauen oder dann halt in einer Woche oder so. Genau, also das habe ich mich auch gefragt, ob diese Ministerien auch denken, puh, jetzt sind wieder alle da auf ihren Wahlkreisterminen vor den Ferien, juhu.
Ja, ja.
Ja.
Ja, endlich mal Anliegen, die mir weitergetragen werden. Ja, nee, ist doch schön.
Ja, ja, wusste ich noch gar nicht, dass wir zu wenig Geld haben. Ja,
aber ich kann das inzwischen richtig nachvollziehen, wenn Ministerien, Behörden da irgendwie genervt sind. Weil ich mache ja auch, also nicht nur eine Sommerpause, sondern unabhängig davon meine Bürgergespräche, Sprechstunde und. Und jedes Mal entstehen daraus halt Arbeitsaufträge und üblicherweise mache ich die halt nicht selber. Also, das heißt, ich gebe es dann meinen Mitarbeitern weiter und die sind jedes Mal verzweifelt, wenn die hören, ach ja, Mensch, der OB hat wieder Bürgergespräch in Bartenbach, ja, du, da freuen die sich. Ja. Da sind die richtig begeistert. Also die Baubürgermeisterin hat schon überlegt, ob sie einfach jemand mitschickt von ihren Leuten, der da mitkommt, der dann gleich mir das ausredet, irgendwelche Arbeitsaufträge mitzunehmen, sondern gleich sagt, nee, geht nicht, lass es. Ja.
Ja.
Machen wir nicht, kein Geld, kein Personal, lass.
Quasi. Naja.
Ja gut.
Ja, aber
UB unter Aufsicht.
Bürgernähe wollen wir alle, ja. Sollen wir alle auch irgendwie liefern und das ist ja Teil auch der Dienstleistung, die ein Politiker oder ein Verwaltungschef ja auch irgendwie liefern muss, finde ich. Bürgerservice, dafür sind wir ja da und da gehört es dann halt auch dazu. Aber ich versuche weniger Aufträge mitzunehmen.
Ja.
Du bist ja auch mal Abgeordneter gewesen, Alex, und da hast du ja auch krasse Sommertouren gemacht. Jetzt als OB machst du wahrscheinlich keine Sommertouren mehr, weil, also nichts gegen Göppingen, aber so groß ist es dann auch nicht wahrscheinlich.
60 Quadratkilometer, also da kann man schon mal eine Tour machen, ja. Vom südlichsten bis zum nördlichsten Punkt bin ich länger unterwegs wie nach Stuttgart oder Ulm. Tatsache. Nee, nein, tatsächlich
zu auch. Zu Fuß. Oder
wegen der schlecht ausgebauten Straßen. So, nein, stimmt nicht. Nee, tatsächlich, also ich mache eine Sommertour dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal, dass wir es so nennen. Ich bin natürlich, wenn ich nicht selber Urlaub habe, bin ich hier die ganze Zeit im Rathaus oder auch unterwegs. Es hat sich auch so ein bisschen inzwischen eingebürgert, dass, also sagen wir mal, bis vor einigen Jahren war es ja noch so, dass quasi am letzten Wochenende vor den Ferien, da waren dann noch alle Feste, die bisher noch nicht waren, an diesem einen Wochenende, so alle Veranstaltungen, alle Vereins-Events und so weiter. Und jetzt geht es immer mehr dazu über, dass auch in die Ferien rein es Events gibt. Also ich war jetzt allein dieses Wochenende, wir haben jetzt Sonntagabend, ich war am Samstag bei der Kulturnacht in Hohenstaufen, habe die eröffnet. Ich war heute beim Hock in Bartenbach, dann war ich beim Schlossstraßenfest in der Innenstadt. Also, und das alles, obwohl ja schon Ferien sind. Ja, das hat sich ein bisschen verändert. Weil die Vereine irgendwie sich sonst gegenseitig halt auch kannibalisieren, wenn die alle Veranstaltungen am selben Wochenende machen. So, deshalb geht es ein bisschen in die Ferien rein. Das heißt, man ist eh schon recht präsent. Und ich mache es jetzt ganz explizit so, dass ich vor allem in die Stadtbezirke gehe. Das ist ja in vielen Städten so. Die Hälfte unserer Bürgerinnen und Bürger leben in den Stadtbezirken, also nicht in der Kernstadt. Und die fühlen sich oft auch so ein bisschen vernachlässigt und ein bisschen weit ab vom Schuss, weil man natürlich als Stadtverwaltung auch sehr viele Dinge in der Innenstadt macht.
Ja.
Das ist halt das Aushängeschild einer jeden Stadt, das ist einfach so. Und deshalb entsteht da manchmal so ein bisschen der Eindruck, ja, man würde die Stadtbezirke irgendwie nicht schätzen und dem will ich natürlich entgegenwirken und deshalb mache ich das. Wir gehen da hin, wir besuchen Unternehmen, besuchen Vereine, gerade wenn die während der Ferien jetzt auch so Feriencamps und solche Sachen haben, das mache ich natürlich schon. Also von dem her, da mache ich eine Sommertour, aber ich mache nicht ganz so viele Kilometer wie Marcel.
Ja gut, wir sind da halt auch immer. Ich habe mir dieses Jahr überlegt, ob ich mir so ein Trikot holen soll von der Tour de France.
Ja, damit du den tollen Gag nochmal bringen kannst.
So ein gelbes natürlich.
Oder das Bergtrikot, aber eigentlich müsste ich natürlich das grüne Trikot nehmen. Ja, weil
Was bedeutet das grüne Trikot nochmal? Ich interessiere mich gar nicht.
Ja, Sprint.
Sprint. Nee, ist mir sowas von wirklich furchtbar egal. So Fahrradfahren, also finde ich.
Ja, aber das hat ja voll das Comeback gefeiert. Also, weil es gibt ja sehr viele Leute, die fahren sehr gern. Sorry, Lena, dass wir jetzt hier am Skript vorbeireden. Aber ganz kurz.
Nein. Wir müssen mal noch ein Videopodcast machen.
In meiner eigenen Familie.
Ja.
Ja, ich muss sagen, in meiner eigenen Familie hat dieses Fahrradfahren auf einmal an einer neuen Dimension irgendwie, also es ist Wahnsinn. Also Grüße gehen raus an Clara, die jetzt auf einmal auch eine extrem begeisterte Radfahrerin ist. Sie wohnt gerade ja in Memmingen und die ist einfach mit dem Fahrrad, mit so einem Gravelbike nach Oberstdorf gefahren. Das ist völlig irre. Also ich finde das unvorstellbar,
absolut nachvollziehen, dass Menschen gerne Rad fahren. Ich finde das ein wunderschönes Hobby und einen tollen Sport. Und ich würde sehr, sehr gerne wieder selber anfangen, mehr Rad zu fahren. Habe ich mir wirklich vorgenommen. Weil mein Plan ist dann, irgendwann in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten, mal von Göppingen mit dem Fahrrad in die Partnerstadt Klosterneuburg bei Wien zu fahren. Das kann man nicht komplett auf dem Donauradweg. Mhm. Und ich bin ja mit der Donau eng verbunden. Lena, ich würde euch besuchen in Ulm. Wird einmal kurz winken.
Ja.
Genau, und
bitte, bitte. Ja, wir machen einen Stopp. Also nicht mit dem Goldenen Buch, aber was
würde
mir
reichen, kann nicht jeder ständig ins Goldene Buch.
Du bist ja nicht Roland Kaiser.
Ich bin nicht Roland Kaiser. Also, nein, aber das habe ich mir...
Der wollte sich aber nicht eintragen lassen. Also der wollte nicht unterschreiben in Ulm.
Ja. Oh.
Der war neulich da zu einem Konzert und dann hätte er dürfen, aber er hat gesagt, nee, er wollte
nicht. So was lehnt man doch nicht ab.
Und er durfte trotzdem sein Konzert spielen.
Da, warum hast du nicht Nein gesagt zu Ernst? Genau.
Verstehe. Auf jeden Fall habe ich mir den Donauradweg vorgenommen. Der soll nämlich verhältnismäßig einfach sein für Anfänger wie mich. Der ist relativ flach und es wurde, habe ich jetzt ein bisschen recherchiert, also die anstrengendste Etappe von Göppingen aus wäre die, tatsächlich, über die Geislinger Steige.
Nach Ulm.
Wie mit dem Auto auch, ja. Einfach die anstrengendste Etappe und mit dem Zug. Also aber danach geht es wohl immer schön bergab und das habe ich mir wirklich vorgenommen. Wenn es dann soweit ist, dann lasse ich euch teilhaben. Ihr könnt ja mitfahren. Wir können einen Ausflug machen.
Ja, so
ein Podcast-Ausflug.
Ja, genau. Ja.
Und Stadtland und
Donau.
Ja.
Cool. Super. Das machen wir. Also nächstes Jahr. Nächstes Jahr.
Super.
Ostern, Pfingsten.
Ich hasse Fahrradfahren.
Ja, du kannst also, auch hinten nebenher halten, wenn du willst. Aber also ich empfehle halt ein Rad. Ja.
Also der Kollege aus meiner Fraktion, Leon Eckert, der hat seinen Wahlkreis so Freising und der ist schon, ich glaube jetzt einmal auf jeden Fall, aber ich glaube, er wollte jetzt diesen Sommer das zweite Mal irgendwie nach Berlin fahren mit dem Fahrrad. Also das habe ich mir auch mal überlegt, dass das ja auch eigentlich mal, wäre ja auch möglich. Ja, so. Ja, da muss man natürlich Übernachtungen,
das fällt mir nicht am Stück leben.
Pausen machen. Ja.
Ja, das machen wir mal. Wie sind wir drauf
gekommen? Ja, gut, okay.
Achso, abgesehen davon, also, anderen Leuten beim Fahrradfahren
zu fahren,
finde ich aber stinklangweilig. So.
Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, es gibt ja so einen Mix aus, dass so Rennradfahren wurde so trendy, machen viele. Und gleichzeitig schauen viele Tour de France wieder. Auch aus dem heraus, dass Netflix da so eine Doku hatte. Ja, das ist ähnlich bei Formel 1 gab es auch. Netflix-Doku, Formel 1, viele schauen wieder Formel 1 und bei Tour de France auch. Und was mich, ich muss kurz sagen, was mich da immer so irritiert ist, ich war auch mal so Tour de France-Fan, habe das immer angeschaut und dann gab es ja so mehrere Jahre mit so Doping-Skandalen. Bis dahin, dass ja Lance Armstrong alle Siege aberkannt worden sind. Und das scheint aber irgendwie gar keine Rolle mehr zu spielen, obwohl man ja schon davon ausgehen muss, dass die jetzt da, also dass da weiter gedopt wird und es gibt ja zwar Kontrollen, es gibt auch hier irgendwie Verdächtigungen und solche Sachen, also Verdachtsmomente etc. Aber es spielt irgendwie für diese ganzen Fans und sowas alles gar keine Rolle mehr. Und das finde ich irgendwie so, finde ich immer so irritierend, weil als ich das verfolgt hatte, war das ein großes Thema bis dahin, dass irgendwann die ARD das nicht mehr übertragen hat. Mittlerweile übertragen die schon lange wieder. Aber ja, Opa erzählt vom Krieg. Also.
Naja.
Wenn, also, alle Tour de France Fans da draußen, wenn ihr mir mal sagen könnt, warum ihr das anschaut und diese ganzen Doping-Probleme gar keine Rolle spielen, dann schreibt mir in die Kommis.
Ich bin gespannt, wie viele unserer Hörerinnen
wie viele
und Hörer
von den drei
Tour de France Fans
sind und Hörer.
Das würde mich wirklich auch interessieren.
Ja, ich frage mal die, die ich kenne, die beiden.
Wahrscheinlich haben wir mehr Tour de Donau-Fans.
Womöglich. Ich muss sagen, ein Fahrradsport habe ich tatsächlich aber auch inzwischen schätzen gelernt, weil im letzten Jahr war die Hallenrad-Weltmeisterschaft in Göppingen, selbstverständlich, in der EWS-Arena. Und da wird Radball gespielt und Kunstrad gibt es noch. Ja? Das sind so die zwei Disziplinen und das Kunstrad ist natürlich alles beeindruckend, aber Radball ist sensationell.
Das klingt sofort nach einem Spiel von Schlag.
Ja, genau. Also, genau so sieht es aus und genau so unterhaltsam ist es auch. Also wirklich. Ja. Vor allem, ihr müsst bei diesem, das ist halt immer abgewechselt. Einmal ein Wettbewerb Kunstrad, ein Wettbewerb Radball und beim Kunstrad, da ist Totenstille in der Halle. Also sind ja ein paar tausend Leute da und wirklich, man kann eine Stecknadel fallen hören. Ganz hochinteressant und dann kommt Radball. Und die Hölle Süd, wie diese Halle in Handballkreisen genannt wird, wird ihrem Namen gerecht. Ja, da war ein Geschrei und da wurde getobt und die Leute sind auf dem Rad und haben sich da den Ball um die Ohren gehauen. Das war sensationell. Wirklich. Und immerhin eine Weltmeisterschaft, da habe ich mir dann auch mal angeguckt. Fantastisch. Also das gebe ich dem Radsport. Die Hallenrad-WM, das kann ich empfehlen. Wenn das mal in der Nähe stattfindet, geht da mal hin. Fantastisch.
Sehr schön. Vielen Dank. Von diesem Sommertipp
leiten zurück wir jetzt über zu Lenas.
Zurück zu unserem Thema. Genau. Und zwar gibt es ja eine Sache, die zu Politik und Sommer wirklich quasi einfach, also die man da nicht wegdenken kann. Und das sind die Sommerinterviews. Die gibt es schon lange und die zeichnen sich ja dadurch aus, dass irgendwie Politikerinnen und Politiker nicht im schnöden Studio interviewt werden, sondern eigentlich an Urlaubsorten aufgesucht werden. Zumindest war das mal die ursprüngliche Konzeption. Und irgendwie hat es sich entwickelt in den letzten Jahren, dass auch da so ein bisschen der sommerliche Urlaubsflair irgendwie diese zwar immer schon wahrscheinlich inszenierte, aber jedenfalls diese Lockerheit ist so völlig verschwunden. Und inzwischen finden die Sommerinterviews der ARD, die, glaube ich, letztes Jahr zumindest noch irgendwie draußen auf der Terrasse am Spreeufer stattgefunden haben, nicht mal mehr draußen statt, sondern die sind einfach im Studio und alle sehen aus wie immer.
Ich wusste das nicht,
aber das ZDF
Orten stattfinden sollte. Das heißt, das sind aber die Journalisten sind dann auch den Politikern hinterhergereist, oder wie?
Ja.
Auch höchst ineffizient.
Und genau dafür habe ich jetzt ein großartiges Quiz entwickelt für euch. Doch. Ja. Und zwar werde ich euch Kulissen und Jahre nennen, in denen Sommerinterviews stattgefunden haben. Und ihr müsst.
Ja, weil das ist ja nicht nur so, dass die Sommerinterviews jetzt im Studio stattfinden, vor allem bei der ARD, sondern auch beim Morgenmagazin, wenn da die Interviews stattfinden, sind die jetzt im Sitzen und nicht mehr im Stehen. Ja, das möchte ich auch einfach mal anprangern. Das ist hier ein Forum auch für mich, wo ich mal so Dinge sagen kann, die ich nicht woanders loswerden kann. Und dann, wenn wir über Morgenmagazin reden, muss ich noch kurz sagen, habt ihr Ikimel gesehen im ZDF Morgenmagazin?
Nein.
Ja.
Habe ich nicht. Worum ging es da?
Das ging was rund und
ich habe sehr schön. Ich habe das live gesehen und Ikimel, das ist so eine Rapperin, ist da aufgetreten.
Das wusste ich, sogar ich.
Es war einfach eine herrliche Textbild-Bild-Bild-Schere, wie auch immer. Es ging sehr viral.
Das Publikum war nicht ganz so vertraut damit und etwas irritiert, würde ich sagen. Und auch überhaupt die, ich sage mal so, die Musik und das Setting haben nicht unbedingt
Es war ein Gesamtkunstwerk.
Gematcht.
Es war trotzdem ein Gesamtkunstwerk.
Ja.
Und ich habe mir das angeschaut und ich habe es live gesehen und ich bin ausgeflippt vor Freude und war alleine in Berlin in der Wohnung beim Fertigmachen morgens. Und kennt ihr das, wenn ihr irgendwie sowas Lustiges lebt und euch so umschaut und hofft, dass es genau jemand anderes auch noch gesehen hat? Und das war auch so, dass 5 Minuten später hatte, glaube ich, Micky Beisenherz das irgendwie hochgeladen und das Ding ging einfach viral. Sorry, jetzt habe ich hier eine große Ortsumfahrung genommen.
So, wo waren wir denn gerade? Sollten wir mal in
dein
Skript reingucken auch?
Beim Quiz.
Das große...
Ich habe
einen Jingle vorbereitet.
Okay, ja. Bitte, Marcel.
Das große Lena Schwelling Sommerinterview-Quiz.
Sehr schön. Vielen Dank. Und zwar, es funktioniert so. Für euch und für alle Hörerinnen und Hörer. Ich nenne euch den Urlaubsort, also die Kulisse und das Setting, in dem das Interview stattfand und die Jahreszahl. Und ihr müsst raten, welche Politikerin oder welcher Politiker da interviewt wurde. Ist nicht so schwer, aber
nicht so schwer, aber für euch Trottel reicht. Cool. Ja, ja.
Seid ihr bereit?
So habe ich es jetzt gehört. Ja. Gut. Dann legen wir los.
Ja. Es ist, also ganz leicht ist es nicht. Okay, wir fangen an. 1988 fand das Interview statt, und zwar in St. Gilgen am Wolfgangsee. Wer wurde interviewt? Der Politiker hat dort immer seinen Sommerurlaub verbracht.
Ich bin mir... Ah, so.
Da, richtig. Gilgen
am Wolfgangsee, das kam mir...
Ja.
Super.
Sehr richtig, Alex. Okay,
aber hätte, Entschuldigung, nur zum,
das nächste?
Zum Mechanismus. Ja. Hätte jetzt Marcel, wenn er was anderes gesagt hätte, und also können wir beide eine Antwort abgeben?
Ihr dürft beide eine Antwort, es gibt auch nichts zu gewinnen. Also es ist völlig wurscht, aber es ist einfach nur just for fun.
Wo bleibt meine Motivation? Achso. Nee, ich will, dass wir beide antworten.
Ihr könnt euch hier als
Politik-Nerds, weißt du was, Lena,
bring doch ein Rätsel. Beweisen.
Ja.
Gut. Ja. Ist ein bisschen ja, ein groß fürs halt. Handgepäck. So.
Ja. Ja,
ein kleines. Ja.
Ja, gut. Okay, dann machen wir weiter.
Okay. Gut. Nächstes. 2003. Ihr müsst euch vorstellen, so Holzklappstühle. Mhm. Vor so einer städtischen Grünanlage, also offensichtlich, also es war so wirklich nicht furchtbar inspirierend. Und dahinter im Hintergrund ist so eine Art irgendwas zwischen Tümpel und
also
Teich.
Also wir kriegen jetzt keinen Ort, sondern nur das Setting, oder wie?
Ja, genau. Also ich habe auch nirgendwo rausgefunden, wo das eigentlich genau war, sondern ich habe nur das Bild gesehen, und ich fand es sehr passend zur Politikerin, und habe gedacht, ja, wenn sich jemand sowas aussucht,
dann habe ich einen Tipp.
Irgendwie so ein bisschen Sommerfrische auszustrahlen. Ja. Richtig.
Jawohl.
Ja, absolut richtig. Genau, das war Angela Merkel. Das ist wirklich, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, aber es war wirklich so Holzklappstühle vor so einer Grünanlage.
Ich kann
es
mir richtig vorstellen. Hat es ja auch so ein Wetterwestchen an, vielleicht.
Ja,
okay.
Ja, gefühlt ja, ja. So, okay, der nächste finde ich auch sehr charakteristisch. 2005 in der malerischen Umgebung von Siena in der Toskana. Nah dran, aber nicht
2005
ganz.
War da nicht, nee, das war 2003, das Hochwasser, wo Stoiber im Urlaub war, gell? Aber Siena in der Toskana, das war so ein Genießer. Und wenn Schröder nicht war, 2005, ja, dann Joschka, oder?
Genießer.
So.
Ja, genau. Ja.
Toskana, schön,
Joschka ist in der Toskana.
Also ein schönes Rotweinchen, ja. Ah, fantastisch.
Ja. Ja, genau.
War das vor oder nach der Bundestagswahl?
Die also nächste finde ich auch. Es war im August.
Danach hatte er sehr viel Zeit, nach Siena zu fahren.
So. Ja. 2007, eine romantische Abendstimmung in Istanbul.
Boah.
2000.
Der weiß gar nicht, wer da Politik gemacht hat.
Jemand.
Also es war, ich kann
Steinmeier.
Ein bisschen, jemand mit einer großen Leidenschaft.
Ah, Claudia.
Claudia Roth.
Für die Türkei.
Ja, Claudia Roth.
Ja, Sonne, Mond und Sterne, ich liebe Börek. Ja.
Genau.
Claudi.
Ja. Ja, genau. Ich liebe alles, ich liebe die Konflikte.
Ja, ich liebe die Konflikte.
Genau,
Mond, Sterne, Börek.
Ja.
Ach, schön.
Ja, total schön.
Ich finde, wir sind ziemlich gut.
Das nächste.
Ich möchte das jetzt mal festhalten. Also.
Ihr seid richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so gut seid.
Die Konflikte ist ein bisschen wie bei so Leuten, die gerne Reality-TV-Shows schauen. So,
das ist stimmt, auch, ja. Wofür schaut man das Dschungelcamp, ja? Nicht wegen der schönen Landschaftsaufnahmen. Ja.
Ja.
Also,
ja. Okay, also das nächste finde ich auch sehr gut. Das fand statt auf 1500 Metern Höhe, also 1500 Meter über dem Meeresspiegel im Oberallgäu. Und der Interviewer und der Interviewgast saßen auf so Baumstümpfen, Also damit es auch wirklich so bergpanoramamäßig aussieht. Und vielleicht eine interessante Seiteninformation. Der Interviewgast kam selbstverständlich nicht hochgewandert, sondern hat sich mit dem Hubschrauber fliegen lassen.
Ja, dann war das Edmund Stoiber.
Ja.
Ja.
Ja. Wobei, mit Heli ja. hätte auch Champ sein können.
Finde ja. ich geil. Weißt, so.
Wir erinnern uns an Heli. Ja. Kleiner ja. Insider. Macht nichts.
So, denn das Vorletzte jetzt, also es kommen nur noch zwei. Ja, ist richtig cool, ne? Also ich hatte auch viel Spaß
beim Recherchieren.
Dankeschön, Dankeschön. Okay, so, also jetzt müsst ihr euch vorstellen, so richtig so schicke weiße Holztische, also so lackiert, weiß lackiert, am Strand auf
Christian Lindner.
Und eine...
Nein.
Nein. Nein, aber also zum Teil richtig. Es war 2011 und interessant ist, dass der Interviewgast, der war da gar nicht im Urlaub, der hat nur so getan, als ob.
Ja, dann halt Westerwelle.
Wie, der hat so getan, als ob.
Ja, später ist rausgekommen, dass er gar nicht Urlaub hatte in der Zeit und auch nicht auf Norderney im Urlaub war, sondern der einfach sich da sozusagen den Urlaub vorgetäuscht
hat.
Für das Sommerinterview.
Ich hab einen Tipp. Ich meine mich zu erinnern, dass das sogar so ein Skandälchen war, dass der eben nicht im Urlaub ist, sondern extra eingeflogen wurde für dieses Interview. Wann war das?
Mhm.
Ja, dann war das unser damaliger Bundespräsident Christian Wulff. So, ja, ich erinnere mich.
Ja. Genau, ja. Ihr seid wirklich.
Das war ein richtiges, Skandälchen.
Krass, ja,
das ja, dass der da sich hat einfliegen lassen, nur um das Interview zu machen.
Ja,
für das richtig dumm.
Ja. Ja, schön. Ja. Aber der wollte halt, weißt du, so bürgernah und hier
sehr bürgernah,
Urlaub
sich mal
so.
Kurz also fliegen zu lassen. Ja.
Ja, von wo kam er denn? Von Malediven oder?
Aus Hannover wahrscheinlich. Das ist ja. Fantastisch.
Ja. Okay. Der letzte. 2016. Burgruine Hohenurach.
Oder?
Ja, Cem. Cem ist in mir.
Ach so.
So, Cem, Hohenurach.
Gut, aber. Ja.
Ja. Und das ist das einzige Sommerinterview, bei dem ich ein bisschen getrickst habe, weil das ist nicht wirklich ein offizielles ZDF-Sommerinterview.
So, deshalb wusste ich es nämlich auch nicht.
Das ZDF-Logo.
Das war nicht falsch.
Aber, ja. Aber ich fand natürlich. Ja. Gut. So, also ich finde, das war ein sehr, sehr cooles Quiz. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und
vielen
ihr
Dank.
Wirklich,
und wir gewinnen
sehr
jetzt wirklich nichts, oder wie?
Ja, danke.
Ja, da müssen wir nochmal dran arbeiten
ihr
an dem Format.
Jetzt wirklich nichts.
Ja. Also, da habe ich noch Entwicklungspotenzial, sehe ich da noch.
Ja. Also, ihr gewinnt natürlich wirklich Anerkennung und Ehrfurcht über so viel Politikwissen.
Wenn ihr draußen der Meinung seid, dass ihr mehr verdient hätten, dann schickt uns doch was.
Dann schickt uns doch was. Schickt uns irgendwas. Ja. Geld, Schmuck, Gemeinde, Weihrauch, Myrrhe. Was ihr wollt.
Ganz einfach.
Ja, sehr schön. Ja. So, das war jetzt sozusagen eine lange Hinleitung zur, wie ich finde, wesentlichen Frage, die mit dem Sommerloch zu tun hat. Nämlich, wenn das Sommerloch immer weniger wird oder nicht mehr so ist, wie es früher ist, also wenn sich Politiker heutzutage nicht mal mehr die Mühe geben, so wie Christian Wulff, Urlaub wenigstens vorzutäuschen, sondern irgendwie einfach auch diese Sommerinterviews im Studio stattfinden und es irgendwie so gar nicht mehr, also es gibt irgendwie gar nicht mehr so dieses, wir machen alle Pause und sind mal weg und schnaufen durch. Geht dann nicht auch was verloren in der Politik? Also braucht Politik nicht auch so Momente des Innehaltens und des Nachdenkens und einfach, wo man ja auch so wirklich mal über das nachdenken kann, was irgendwie passiert ist im letzten Jahr, was man für die nächste Zeit vorhat? Und falls ja, wann macht ihr das und wie macht ihr das? Also habt ihr so Orte, an denen ihr das macht oder Zeiten, an denen ihr mal wirklich zur Ruhe kommt und nachdenkt? Wann habt ihr das letzte Mal gemacht, so richtig runtergekommen? Ja, das finde ich ist eine schöne persönliche Frage, die aber mit diesem Sommerloch-Thema eng zusammenhängt, weil mich hat das in letzter Zeit durchaus beschäftigt, wann man mal so zur Ruhe kommt.
Ich finde schön, dass du zu deinem Skript auch gleich die Begründung lieferst, warum du drauf gekommen bist, diese Frage zu stellen.
Sehr gerne. Ja.
Also ich finde, Urlaub, klar, ist immer, finde ich schon tatsächlich wichtig, ja. Für mich jetzt gar nicht so sehr, um mal in Ruhe nachzudenken, sondern einfach um mal wenig nachzudenken. finde ich auch wichtig, ja, um wirklich auch mal so einfach mal, also man läuft ja Gefahr, in so einen Trott auch irgendwie reinzukommen und wenn man Politik macht, ja, und irgendwie in allem, was passiert, nur noch irgendwas Politisches zu sehen, vielleicht auch einen Angriff oder irgendwas, ja, und Urlaub hilft da, glaube ich, ein bisschen zu erkennen, nee, es hängt jetzt nicht alles irgendwie immer mit Politik und mit meinem Job oder mit mir oder irgendwas zusammen, sondern manchmal passieren Dinge auch einfach so. Genau, und diese Zeit zum Nachdenken, die sollte man sich viel mehr während der Arbeitszeit nehmen und gar nicht so sehr während des Urlaubs. Also ich versuche es in letzter Zeit immer öfter, es gelingt mir immer weniger, aber ich versuche es tatsächlich eigentlich schon, mir irgendwie am Tag so, wenn es nur eine halbe Stunde ist, irgendwo einzubauen, wo ich wirklich einfach nichts habe, wo ich die Tür zumache und auch nicht irgendwie Mails beantworte oder so und keine Artikel lese oder irgendwas. Das nehme ich mir zumindest vor. Es klappt leider nicht so oft, aber das finde ich viel, viel wichtiger, weil wir täglich prasseln irgendwie Themen und auch Probleme auf uns ein und jeder will natürlich auch Entscheidungen und jeder will Klarheit und da muss es auch ganz schnell gehen und man denkt gar nicht mehr nach, bevor man eine Entscheidung trifft oder zumindest mal denkt man gar nicht mehr drüber nach, ja, was fehlt mir denn jetzt noch, was brauche ich noch, damit ich die Entscheidung treffen kann, und das finde ich schon ganz elementar. Also ich würde eher sagen, das braucht man im täglichen Doing und nicht nur einmal im Jahr in der Sommerpause.
Nicht nur im Urlaub.
Ja, also ich versuche auch darauf zu achten, dass man bei den ganzen durchgetakteten Tagen auch mal ein bisschen Luft hat dazwischen. Da gibt es dann immer noch genug anderes zu tun. Aber wenn man nicht irgendwie ständig wieder sich nochmal eine Vorbereitung für einen Termin anschauen muss, nochmal überlegen muss, hier Vermerk lesen oder was auch immer, dann ist es schon etwas, was ein bisschen Freiraum gibt und dann entstehen auch gute Ideen, bessere Ideen, und das ist schon was ich versuche zu beachten. Ansonsten beim Joggen, beim Laufen gehen kann man auch abschalten, kann ich abschalten. Und ansonsten ist für mich immer ein guter Ort auch, um Kraft zu tanken, als Ventil, so ein Besuch im Fußballstadion hilft mir auch immer. Und im Urlaub bin ich immer.
Da kommt man wahnsinnig zur Ruhe. Vor allem das, also das Ventil, das es da aufmacht, ja. Das hat mit Ruhe nicht viel zu tun. Also seit wie vielen Jahren haben wir jetzt die Dauerkartenplätze nebeneinander? Also ich habe noch nie erlebt, dass es dich irgendwie zur Ruhe bringt.
Ich bin danach ausgeruht. Danach bin ich ausgeruht. So, und Und im Urlaub ist es bei mir so, dass ich da einfach Team möglichst wenig machen bin. Also letztes Jahr waren wir auf einem Campingplatz in Italien und ich habe den Campingplatz nicht einen Zentimeter verlassen. auf dem Campingplatz gab es halt auch alles, Pool und Strandzugang. Und dieses Jahr gehen wir wieder auf einen ähnlichen Campingplatz und ich habe vor, das gleiche Animationsprogramm wie beim letzten Mal durchzuziehen, weil man ist so viel unterwegs und so. Und deswegen, so beim Urlaub ist es für mich eigentlich gut, wenn man dann möglichst wenig unterwegs ist. Ja.
Ja. Das kommt zum Beispiel drauf an. Wir waren letztes Jahr an Pfingsten das erste Mal auf Corfu. Eine wunderbare Insel, wirklich. Und das war, da hatten wir eine Woche und wir hatten so ein kleines Häuschen direkt am Strand, so ein ganz gerade für zwei Personen irgendwie, wunderbar. Und das war derart entspannend und ich hatte wirklich Angst, dass es mir langweilig wird, wenn ich irgendwie da nur am Meer rumlungern und so weiter. War fantastisch, ja. Also diesmal waren wir wieder dort, haben 10 Tage genommen. Es war zu kurz. Also wirklich, also ja, trotzdem jetzt im Sommer gehen wir in die Ostsee und da freue ich mich auch drauf. Und da freue ich mich tatsächlich drauf, nicht nur am Strand quasi zu liegen und irgendwie in unserem Ferienhäuschen, sondern tatsächlich auch ein bisschen was zu sehen. Da bin ich schon sehr gespannt, muss ich sagen. War ich noch nie, aber habe ganz viele schöne Bilder gesehen von tollen Ecken.
Schön, ja, das ist auch schön da. Ja, halt weit weg, aber...
Ja, ja, gut. Korfu war auch weit weg.
Ja, das schon.
Ich wollte gerade sagen, ja. Also bei mir ist es so, ich bin gar nicht Team am Strand liegen und sozusagen im Urlaub nichts tun, weil ich merke, dass...
Gut, ich meine, nichts tun und am Strand liegen ist natürlich mit zwei Kindern auch eine relative
Seite. Ich wollte gerade, ja, das allerdings sowieso, ja, das stimmt, das ja. kommt hinzu, ja. Ja, aber wenn ich wirklich sozusagen den Kopf frei kriegen will, dann muss ich tatsächlich irgendwie wandern. Das ist extrem hilfreich, weil dann einfach, also man kann neben dem Wandern
nichts anderes machen. Also bei mir wie bei dir
Fahrrad machen. Du siehst uns kopfschüttelnd hier sitzen. wandern, also.
Da kriegt man wirklich den Kopf frei. Das ist einfach, du hast diese krasse Natur und du wirst irgendwie so ein bisschen demütig angesichts dieser gewaltigen Berge. Und das ist also ein bisschen gefährlich manchmal und man muss aufpassen, man muss das Wetter im Blick haben. Man hat gar nicht Zeit, so sich über andere Dinge Gedanken zu machen.
Ich kann das schon irgendwie verstehen. Bei mir würde das so laufen, dass wenn ich wandern würde, vor allem die Touren, die du wanderst, da würde ich auch keine Gedanken fassen können, weil meine sämtliche Hirn- und Körperaktivität darauf abgestimmt wäre, irgendwie noch zu atmen und Luft zu kriegen. Deshalb kann ich schon verstehen. Ja. Da denkt man an nichts anderes, außer zu überleben. Ja.
Also Reinhold Messner hat es mal sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, beim Gehen löst sich die Sinnfrage auf. Und ich finde, das ist wirklich, also das trifft auf den Punkt. So beim Wandern, also irgendwie wird alles so, ja, also ich finde, man sieht danach sehr viel klarer. Und
das kommt aber auch darauf an, wie das Wetter am Gipfel ist.
Und Gehen und Wandern sind nur
ja, das kommt auch drauf an.
Ich gehe hier in die Küche und hole mir was zu trinken, ja. Aber ich gehe ja nicht auf die Zugspitze. Also, Entschuldigung.
Ich glaube, Reinhold Messner meinte auch nicht diese Art von Gehen. Also, der ist jetzt auch nicht der Typ für den ist selbst die Zugspitze wahrscheinlich sowas, wie wenn wir in die Küche gehen.
Ja.
Übrigens ehemaliger Europaabgeordneter der Grünen.
Als ich...
So, dass ihr das auch mal wisst.
So, dankeschön. Ja. Ja.
Darf ich jetzt
bei
was?
Der Überleitung
ja,
zurückkommen?
Ja, jetzt wandern. Okay.
Ja, das ist eine Überleitung, Marcel und Alex. Diese ganze Folge
okay, ist ein einziger roter Faden.
Ich finde das so konsequent, inkonsequent war noch nie. Ich habe noch 9% Akku, also halte ich mal.
Ja, wirklich wahr. Es läuft. Ja, ich beeile mich mit der Überleitung. So.
Beim Wandern kann man schön nachdenken.
Als ich das letzte Mal. Genau. Und als ich Zeit hatte, nachzudenken, was ich übrigens in den Jahren davor, finde ich, das ist mir da erst klar geworden. Das merkt man ja, wenn man so in diesem täglichen Ding drin ist, gar nicht. Aber da ist mir dann das so bewusst geworden, dass ich echt richtig lange keine Zeit mehr hatte, so zum wirklich Nachdenken und Pause machen. Also irgendwie 2023 war dieser OB-Wahlkampf, dann bin ich schwanger geworden und die ersten Monate mit Kind und so, das ist irgendwie, also das ist auch nicht viel Zeit zum Nachdenken. Und dann ging ja nahtlos dieser Landtagswahlkampf los. Wir haben damit angefangen, glaube ich, das erste Mal Ende 2023. Also finde ich auch verrückt, dass man sozusagen weit über 2 Jahre eigentlich sich vorbereitet auf so einen Wahlkampf. Und direkt nach dem Wahlkampf irgendwie fiebert man darauf hin und dann ist eigentlich Pause. Aber wir hatten ja erfreulicherweise ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis und deswegen eben keine Pause, sondern Koalitionsverhandlungen, Sondierungen. Genau, dann der Parteitag, die Konstituierung des Landtags, die Wahl des Ministerpräsidenten und so. Also irgendwie waren das sehr, sehr krasse Monate und mit wenig Zeit zum Nachdenken. Und dann habe ich Zeit gehabt, als ich in den Pfingstferien im Urlaub war und gewandert bin. Da konnte ich ein bisschen nachdenken und habe so auch zurückgeguckt, so auf die letzten Jahre, auf die letzten, was alles passiert ist, was irgendwie auch, was meine Aufgabe war als Landesvorsitzende zum Beispiel. Und ich ja, mir ist dann nochmal bewusst geworden, dass ich einfach jetzt irgendwie fast 5 Jahre beruflich Politik gemacht habe, was ich irgendwie einfach nach wie vor immer krass finde, dass man sozusagen für was, das man unfassbar gerne macht, auch noch bezahlt wird. Und vor allem, wenn man das davor irgendwie 10 Jahre so ehrenamtlich gemacht hat, wie ihr auch. Ihr habt das ja auch super lange ehrenamtlich gemacht, bevor ihr es beruflich gemacht habt. Und dann ist dieser Wechsel, finde ich, immer... Also man vergisst es manchmal, aber es ist ja schon krass, dass man das dann beruflich machen darf. Und mir ist aber in der Frage, wie es weitergehen soll, dann irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich habe meinen Job ein Stück weit auch einfach erledigt. Also es war meine Aufgabe, als ich das erste Mal 2021 gewählt worden bin, irgendwie, das war damals schon klar, dafür zu sorgen, dass die Grünen auch nach Kretschmann, war ja klar, der wird nicht wieder kandidieren, auch über diese Zeit hinaus erfolgreich sind in Baden-Württemberg, dass wir eben es schaffen, irgendwie nach wie vor die prägende Kraft im Land zu sein und unsere Ideen und unsere Inhalte umzusetzen. Und diese ganzen letzten Monate haben ja zum Glück auch dahin geführt, dass wir mit Cem Özdemir nochmal auch das Vertrauen der Menschen gewinnen konnten und dass wir irgendwie es geschafft haben, wieder einen Ministerpräsidenten zu stellen in Baden-Württemberg, auch eben über diese Ära von Winfried hinaus. Und das war irgendwie so, also das war meine Aufgabe als Landesvorsitzende, das möglich zu machen. Und dann habe ich so überlegt, okay, und was kommt jetzt? Was ist sozusagen was ist die nächste Aufgabe? Weil wir haben uns ja auch vorgenommen, schon im Dezember, dass wir alle im Oktober den Landesvorstand komplett neu wählen, einfach weil man ja auch nie weiß, wie so eine Wahl ausgeht. Also es hätte ja auch anders ausgehen können. Wir erinnern uns alle, dass wir irgendwie zwischenzeitlich mal, ich glaube, 16% hinter der CDU lagen und es wirklich alles andere als selbstverständlich war, dass wir diese Wahl gewinnen würden. Und dann verändert sich ja einfach viel. Also wenn man die Wahl verliert, dann wird der Landesvorstand zum Beispiel kleiner. Wenn man sie gewinnt, dann werden Leute in die Regierung berufen oder es kommen Leute neu in den Landtag und dann verändert sich auch sehr viel. Und deswegen ist es einfach sinnvoll, nach so einer Wahl auch die Partei neu aufzustellen. Und in diesem Lichte haben wir ja entschieden, dass wir einfach im Oktober auf dem Parteitag nach der Landtagswahl dann auch den Landesvorstand komplett neu wählen. Und das heißt, alle, die nochmal im Landesvorstand sein wollen oder auch Landesvorsitzende, müssen sich da neu bewerben. Und dann habe ich so einfach innerlich schon überlegt, und mit was bewerbe ich mich eigentlich? Also was ist das, was ich auch den Leuten auf dem Parteitag sage, warum sie mich wählen sollen, weil ich das jetzt mache? Also was ist die nächste große Aufgabe? Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass so ein bisschen mein Job erledigt ist und es irgendwie abgeschlossen ist. Und mir sind schon Sachen eingefallen, die man machen muss, aber die waren jetzt alle nicht so, dass ich gedacht habe, das muss unbedingt ich machen und das kann auch irgendwie, kann ich gut machen oder so. Also genau, und deswegen war sozusagen das Ende meiner Überlegungen, dass ich nicht mehr kandidiere auf dem Parteitag im Oktober, sondern dass ich gucke, was ich sonst vielleicht für andere Dinge im Leben machen kann und sozusagen einfach dieses Dasein als Berufspolitikerin nach 5 Jahren beendet. Zumindest vorübergehend, muss ja nicht für immer sein, aber für den Moment habe ich mich entschieden, irgendwie keine Berufspolitikerin zu sein. Genau. Und das habe ich dann auch habe ich ja auch mit euch schon besprochen in den Wochen, nachdem ich das entschieden habe. Und weil es ja auch keine so leichte Entscheidung ist, ist ja eher ungewöhnlich, dass man irgendwie nicht mehr kandidiert, obwohl man nicht krank ist oder irgendwie ein super cooles anderes Angebot hat, bei dem, ja, oder ob mit irgendjemandem zerstritten ist oder so, sondern dass man einfach sagt, für mich ist irgendwie so ein bisschen das Kapitel an der Stelle beendet. Genau, und jetzt habe ich es vor ein paar Tagen auch öffentlich gemacht und habe total viele sehr, sehr positive und schöne Reaktionen darauf bekommen, was mich einfach wahnsinnig freut und wofür ich mich wirklich ganz, ganz krass bedanken möchte, auch von Leuten, die ich gar nicht kenne oder mit denen ich super wenig zu tun habe, die mir geschrieben haben auf allen möglichen Kanälen. Und das hat mich wirklich auch sehr berührt. Ich habe noch gar nicht alles beantworten können, aber ich fand das total schön, was da so an Verständnis auch für diese Entscheidung einfach immer mitgeklungen ist, weil das ja nicht selbstverständlich ist. Man könnte es ja auch irgendwie anders lesen und könnte, ja, weiß ich nicht, das als Scheitern oder Versagen oder was auch immer interpretieren. Aber ich hatte den Eindruck, dass es so nicht ankommt. Und das war so die Befürchtung, die ich hatte, wenn ich das öffentlich erkläre. Und bin einfach total froh, dass es eher anders angekommen ist. Genau. Und deswegen finde ich es manchmal gut, wenn man Pausen hat zum Nachdenken, weil dann kommt man auch zu Entscheidungen, die dann vielleicht auch so ein bisschen lebensverändernd sein können, zumindest für einen selbst.
Ja, ja. Also das ist jetzt ja nun für uns nicht brand new information, wie du auch schon gesagt hast.
Nein, so. Ihr wusstet das ja schon lange.
Das ist
ja
aber, finde ich, eine sehr respektable Entscheidung, auch gerade aus den Gründen, die du gerade nochmal gesagt hast, sich das einfach anzuschauen, brennt man eigentlich für die Aufgaben, die da anstehen, so mit 100% Feuer und Flamme und Leidenschaft oder nicht? Und ist es dann vielleicht ehrlicher gegenüber sich selbst und gegenüber allen anderen zu sagen, okay, dann ist mal das Projekt, was ich geschafft habe, wo du ja unheimlich viel Energie reingesteckt hast, dass wir Grüne wieder den Ministerpräsidenten stellen, dass ja, das geschafft ist, und da zu sagen, okay, jetzt trete ich erstmal zurück aus der Berufspolitik und mach vielleicht was oder mach was anderes und mach das vielleicht irgendwann anders wieder mit der Berufspolitik. Das ist, ja, finde ich, gibt's ja nicht so häufig. Und ich finde ja gerade wir als jüngere Politiker, also du jetzt als OB, Alex, ich als Bundestagsabgeordneter, du jetzt als Landesvorsitzender, das ist eine Frage, die mich schon auch immer wieder beschäftigt. Wie lange ist man jetzt eigentlich Abgeordneter? Also wie lange ist man jetzt eigentlich Berufspolitiker? Ja, ja? Habe ich jetzt gar keine Antwort drauf für mich persönlich, aber ich denke immer, okay, mit 60 will ich jetzt nicht mehr im Bundestag sitzen. So. Dass das quasi nicht sein muss, dass man immer im Hamsterrad bleibt, sondern dass man da auch mal Pauseknopf drückt. Oder vielleicht, weißt du, man weiß auch nicht, vielleicht sagst du auch, du machst jetzt was ganz anderes und gehst gar nicht mehr so richtig in die erste Reihe der Berufspolitik zurück oder sowas. Kann ja auch sein, weil sich andere Dinge ergeben oder so. Und das ist ja irgendwie spannend an der Stelle, dass man jetzt gerade auch als jüngerer Mensch in der Politik dann einfach sagt, okay, ich muss jetzt nicht ständig da höher, schneller, weiter im Hamsterrad bleiben, nach dem Motto, Hauptsache, ich klebe da irgendwie in der ersten Reihe, sondern da ehrlich zu sein und zu sagen, nee, ich habe meinen Job gemacht und ich kann auch was anderes machen und vielleicht später nochmal richtig Berufspolitik wieder angehen.
Ja, man sagt ja so ein bisschen irgendwie, man soll gehen, wenn die Leute noch traurig sind, dass man geht. So, ja, das ist ja schon, also wir haben es alle, glaube ich,
ja,
verdammt schwierig, und wir haben es alle schon erlebt, wie man es nicht, wie man es nicht machen sollte, sage ich mal, bei Politikerinnen und Politikern aller Parteien, ja, wo man denkt, mein Gott, jetzt hätte es mal besser aufgehört. Also da gehört schon viel dazu, da gehört auch eine gewisse also Selbstreflexion, aber auch Charakterstärke dazu, dann irgendwann zu sagen, nee, jetzt ist wahrscheinlich gut so, wie es ist jetzt an dem Punkt, ja, und wenn ich jetzt weitermache, dann wird es vielleicht auch gar nicht besser, ja, vielleicht sogar irgendwie schlecht oder so, das will ja dann auch niemand, so, das heißt, man muss ja einfach überzeugt sein, und dann, finde ich, gehört schon viel dazu, das dann so zu hinterfragen, dass man auch zu dem Schluss kommt und sagt, nö, das passt jetzt so, weil muss man ja auch sagen, damit geht ja einiges einher. Dann am Ende des Tages ja auch ein Jobwechsel, der ja irgendwie jetzt vor dir liegen wird. Das macht man ja mal nicht eben so. Ja, so in deinem Leben hat sich eh wahnsinnig viel verändert. Ja, du bist Mutter geworden zum Beispiel. Das ist natürlich eine noch viel größere Veränderung, aber dann jetzt auch quasi beruflich dich nochmal zu verändern oder was anderes zu machen, finde ich einfach wahnsinnig mutig. Also kann ich nur gratulieren, und wie gesagt, das ist, glaube ich, wichtig, also so, Marcel, wie du es gesagt hast, man überlegt immer, ja, wann ist es denn mal genug, ja, was will ich überhaupt erreichen, und wann reicht es vielleicht auch mal. Ich habe da auch, ich meine, ich habe noch ein bisschen Zeit, aber so demnächst muss ich mir mal Gedanken machen, ob ich wieder bei der OB-Wahl in Göppingen bei der nächsten wieder antrete. Ich habe dann aber auch schon überlegt, wenn ich das machen sollte und wieder gewählt werden würde, dann wäre ich am Ende der Amtszeit mit der Zeit als Abgeordneter schon über 20 Jahre Berufspolitiker. So, und dann kommt man schon ins Grübeln, ob man das so will. Also, und ob das einem auch selber noch gut tut und ob das der Politik, die man machen will und wegen der man angetreten ist, dann auch noch gut tut. Weil man kommt ja trotzdem, auch wenn jeder Tag sich vom anderen unterscheidet, man kommt ja trotzdem in so einen Trott irgendwie rein. Deshalb also ganz großen Respekt für den Mut, das so zu entscheiden. Und das Wichtigste ist ja, du musst dich selber wohl damit fühlen, aber ich glaube, die ganzen Reaktionen, die jetzt kamen auch, die haben dir schon gezeigt, dass du auf jeden Fall in der Zeit als Landesvorsitzende jetzt nicht viele Sachen falsch gemacht hast. Kann man, glaube ich, sagen.
Ja.
Und ich meine, was Zum Besseres Glück, kann man ja, über Politikerin ja, jetzt, ja nicht
also,
sagen.
Also ja, es ist ja auch schön, dass ja. ich überhaupt auch die Wahl habe. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, also ich habe auch überlegt, was ich meine, ich wäre ja gar nie in die Verlegenheit gekommen, überhaupt die Wahl zu haben, wenn wir irgendwie, also wären wir bei der Landtagswahl irgendwie aus der Regierung geflogen oder so, dann hätte sich die Frage überhaupt nicht gestellt. Also insofern ist ja eigentlich überhaupt ein Privileg, dass ich das, also man hat es einfach ja in der Politik auch ganz oft gar nicht in der Hand. Mhm. Also es ist einfach immer eine Ungewissheit, weil es gibt manchmal Sachen, die man auch nicht selber beeinflussen kann, also ja, und dann wird man halt nicht gewählt und dann, genau, ja, oder man muss irgendwie zurücktreten, weil es einfach scheiße gelaufen ist, so wie bei Ricarda und Omid oder so, also ja, das ist einfach immer eine ja. Ungewissheit, ja, ist schon auch ja. eigentlich eine
kann man sagen, wobei Ricarda und Omid fand ja. ich zum Beispiel auch, ja. kann man sich durchaus zum Vorbild nehmen, weil, wenn ich es richtig im Kopf habe, die waren ja jetzt nicht irgendwie aus Folge konkret jetzt einer verlorenen Wahl, sondern so allgemein der Stimmungslage haben die beiden finde ich auch sehr selbstreflektiert einfach erkannt, nee, das passt jetzt zu dem Zeitpunkt an der Stelle so nicht mehr für sich selber auch. Also es war ja auch eine ganz persönliche Entscheidung. Von dem her, du reißt dich da ein. Sehr gut, ja.
Ja, also das hat mir aber tatsächlich auch geholfen. Also wirklich so andere Leute, die das ähnlich gemacht haben. Und als ich mich dann schon entschieden hatte und dann auf einmal klar wurde, ich glaube, es war ein paar Wochen danach, als Lasse dann auch gesagt hat, dass er nächstes Jahr sozusagen, also Lasse Petersdotter aus Schleswig-Holstein, dass der nicht wieder kandidieren wird als Landtagsabgeordneter, der ist da Fraktionsvorsitzender und auch so unsere Generation, habe ich auch gedacht, ah ja, guck mal, so, also ich glaube, gerade in unserem Alter, also Ricarda und so, kann man das machen und es muss auch nicht immer so zum eigenen Schaden sein, sondern ich habe das Gefühl, wir sind auch eine Generation vielleicht in der Politik, die, ich meine, wir hatten es vorhin von Jens Spahn und so, ja, die irgendwie vielleicht auch sich leichter damit tut, loszulassen und zu wissen, es muss auch nicht für immer sein, man kann auch wiederkommen, aber für den Moment darf man sich auch mal so entscheiden. Ja. So, dann sind wir mit quasi nähern wir uns dem Ende unseres Podcasts und es gibt noch ein bisschen Ausblick und Ankündigungen. Ihr habt vielleicht gemerkt beim Zuhören, dass dieser Podcast jetzt in den Versuch eines roten Fadens hat.
Also wir wissen nicht, ob es euch wirklich aufgefallen
ist. Ja. So, außerdem haben wir einen festen Termin vereinbart und wollen wirklich einmal im Monat euch eine neue Folge präsentieren. Und genau, wenn ihr, also diese Folge hatte jetzt das Thema Sommerloch, wenn ihr zum Beispiel mit Blick auf die kommenden Wochen irgendwie auch mal ein anderes Thema, ein politisches oder aus dem politischen Umfeld vertieft behandelt werden wissen wollt, dann meldet euch, kontaktiert uns, egal auf welchen Kanälen. Wir freuen uns über Themenwünsche, über Ideen, über Anregungen. Und wenn euch der Podcast gefällt, bewertet ihn bitte auch. Das ist, hilft uns total.
Und wenn er euch nicht gefällt, dann bewertet ihn bitte nicht. Ja.
Und genau.
Das wär mir auch sehr wichtig.
Ja, auch wichtig. Ja. Empfehlt uns weiter, euren Freunden, Familien, ja, damit nicht nur unsere Familien diesen Podcast hören. Genau. Ja. Und damit sind wir am Ende dieser Folge und das war Stadt, Land, Bund.
Gut.
Bis bald, Rian.
Immer Richard Kahn.
Tschüssli. Ich muss. Tschüssli, Müsli. Oh, ja. Ich dachte immer nur einer.
Nicht schlecht.
Ja. Gut. So, so. Aber.
Das war Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Meyer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.